würde spontan sagen, zwei Aspekte sind relevant. Der eine ist, Nirit Sommerfeld ist natürlich kein unbeschriebenes Blatt in München. Erstens ist sie Jüdin in Israel mit einem Teil ihrer Familie beheimatet. Sie hat dort einige Jahre gewohnt, ehe sie dann nach Deutschland zurückgekehrt ist. Also ein Mensch, der sehr kritisch verarbeitet, was im Moment offizielle Politik des israelischen Staates gegenüber den Palästinensern ist und ist im Rahmen dessen natürlich mit verschiedenen, ja, sie hat so Theaterstücke geschrieben, wo sie das verarbeitet hat, großartig gemacht. Sie macht Musik und ist hier in verschiedenen Veranstaltungen aufgetreten. Und dann kam halt letztes Jahr die große Debatte, wie wir es denn halten mit Veranstaltungen, die Israel kritisch darstellen, vor allen Dingen, wenn jüdische Redner eingeladen werden. So, und damit hat sie sich einen Namen gemacht und jetzt hat man alles in einen Topf geworfen. Und was mich an diesem einen Aspekt unheimlich erregt, ist, deutsche Menschen machen sich anheischig zu bestimmen, wie jüdische Menschen hier bei uns zu reden haben. Und ich habe in einer früheren Sendung bei Radio Lora darauf hingewiesen, es geht hier auch nicht nur um diesen Aspekt, wie stehen wir zu Israel als Deutsche, sondern es geht vor allem darum, hier wird Meinungsfreiheit unterdrückt und hier soll eine bestimmte Meinung, die sich eben kritisch äußert zu dem Staat Israel und seiner Politik, die soll massiv unterdrückt werden. Das andere, wenn du mich jetzt fragst, ich sag mal so als systemisch denkender Mensch, dahinter steckt natürlich ganz was anderes, was nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Wir haben einen Reflex in Deutschland, das hat natürlich mit unserer Geschichte zu tun, so blauäugig bin ich nicht, dass ich das leugnen würde. Wir haben einfach die Verantwortung für einen industriellen Mord an 6 Millionen Juden im Faschismus hier auf uns geladen und wir haben bis heute irgendwie keine Form der Memorisierung dieses dramatischen Kulturbruches, für den wir Deutsche verantwortlich sind, entwickelt, sondern wir knicken ein. Wir haben uns der Fraktion der jüdischen Menschen angeschlossen. Es gibt so zwei jüdische Gruppen, die einen sagen, das darf, Auschwitz darf nie wieder passieren. Und die anderen Juden, mit denen wir es heute zu tun haben, sagen, darf uns Juden, darf das nie wieder passieren. Und der erste jüdische Anteil, den finde ich einfach einen genialen Anteil, wo ich sehr viel gelernt habe als Deutscher, nämlich das ist ein universeller Anspruch. Was in Auschwitz passiert ist, darf der Menschheit als solcher nie wieder passieren. Und die zweite Gruppe, die ja dann den Staat Israel aufgebaut hat, das war eine mehrheitlich europäische Askenasi, die haben halt gesagt, das darf uns nie wieder passieren und haben einfach das Bild von der Selektionsrampe in Auschwitz genommen. Wir müssen einen wehrhaften Juden heranziehen, der sich dann eben auch gegen Herrschaftsansprüche anderer, nämlich der Palästinenser, zur Wehr setzt. So, jetzt in diesem Spannungsfeld sind wir Deutsche gelandet. Und ich sag mal, wenn man mich fragt, was hast denn du für eine Lösung? Wir müssen ja kritisch sein. Ja, müssen wir. Wir müssen auch sehr behutsam sein. Aber es gibt eine ganz klare Botschaft, die heute nicht mehr in solcher Form vertreten wird. Die heißt, und das habe ich gelernt mit meiner großen jüdischen Freundin Felicia Lange und ihrem Mann. Das sind zwei jüdische Menschen, die den Holocaust überlebt haben. Ihr Mann, der Mietschu, mit dem ich sehr viel verbunden hatte, der ist vor 2 Jahren gestorben. Der hat 5 KZs überlebt. Ich habe beide jahrelang als Zeitzeugen durch Münchner Schulen begleitet. Und die haben in ihren Büchern eine ganz klare Botschaft an uns Deutschen, weil die Frage auf ihren Veranstaltungen immer kam, was machen wir Deutschen angesichts der Unrechtslage, die israelische Politik produziert, hat sie gesagt. Und das finde ich eine ganz tolle Hilfe für uns Deutsche. Sie hat gesagt, ihr Deutsche habt einmal in der Geschichte geschwiegen. Und ihr wisst, was daraus erwachsen ist. Das ist euer Problem. Das müsst ihr seelisch und geistig verarbeiten. Aber wenn es denn für euch Deutsche überhaupt so etwas wie wir lernen aus der Geschichte gibt, dann kann das nur heißen, ihr Deutsche, und das zitiere ich jetzt wörtlich, dürft, wenn Unrecht in dieser Welt geschieht, nie wieder schweigen. Und dann kommt natürlich aus dem Publikum, ich habe viele Veranstaltungen mit ihr in München gemacht, immer die Frage, ja, aber wir sind Deutsche, was machen wir? Da hat sie gesagt, entweder wir bekennen uns zu universalen Menschenrechten und dann ist es völlig egal, ob Unrecht von Menschen jüdischen Glaubens begangen wird oder nicht. Und das ist der Kernpunkt. Das haben wir Deutsche in der Verarbeitung unserer katastrophalen Faschismuszeit nicht hingekriegt. So, und heute sind wir zum Spielball geworden rechtsnationaler, kolonialistischer Politikeliten in Israel, die natürlich hervorragend auf der Tastatur spielen. So, und das steht im Hintergrund und darüber wird aber nicht gesprochen. Und ich finde hochinteressant, und das ist vielleicht noch ein dritter Aspekt, der jetzt nicht erklärt deine Frage, warum das so ist, sondern sagt, was verschwiegen wird. Es hat eine vollständige Verschiebung gegeben. Wir nehmen heute nicht mehr wahr, was den Palästinensern angetan wird.
Kannst du mir erklären, warum wir in Bezug auf diese Antisemitismus-Debatte so heftig reagieren und da dann ein Veranstaltungsverbot quasi ausgesprochen wird?
Ja,
wohingegen,
würde ich mal sagen,
wenn Nazis auftreten, man sagt, naja, solange sie nicht irgendwie Flaggen anzünden, ist alles okay. Also wie kann denn das sein? Das ist ja eine völlige Schieflage und beides hat mit unserer NS-Vergangenheit zu tun.
Absolut, ja. Das ist eine schwierige Frage. Ich will mal ganz behutsam nur so eine Annäherung wagen, weil das wird ja auch wissenschaftlich erforscht. Mich frappiert bei dieser Geschichte, dass alle Untersuchungen zu wirklichem Antisemitismus im historischen Sinn, also ich definiere mal kurz, es gibt nämlich keine wissenschaftliche allgemein anerkannte Definition. Es gibt verschiedene Menschen, die das versucht haben. Ich habe einen, wie heißt der, Tony Butt, glaube ich, einen britischen Juden, den ich immer zitiere, der sagt, to hate Jews because they are Jews. Also Juden zu hassen einfach aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit. Das ist die kürzestmögliche Definition. Von der sind wir Lichtjahre weg, weil sie erweitert wurde, auch wenn wir den Staat Israel kritisieren. Dann ist das Antisemitismus. Man kann das natürlich überspitzt so formulieren, denn Israel ist ja nicht irgendein Staat, sondern er versteht sich ja als jüdischer Staat. Also wenn ich gegen den Staat Israel was sage, ich auch etwas gegen das Judentum. Das ist natürlich eine verlogene Konstruktion. So, warum die Heftigkeit? Ich sag mal, das kann man auch offen sagen, so wie es eine Agrarlobby gibt, gibt es auch eine Zionistenlobby, die weltweit operiert. Das ist jetzt nicht eine Verschwörungstheorie, das sagen jüdische Wissenschaftler selber, die weltweit unterwegs sind, ein bestimmtes Bild von Israel im Ausland zu vermitteln. Und die BDS-Kampagne hat es seit 2005 einfach geschafft, finanziell Israel ein Stück in die Enge zu treiben, weil viele ihre Investitionen zurückgezogen haben, Firmen nicht mehr verhandeln, Künstler Auftritte absagen und so mehr. Das geht an die Substanz dieses Staates. Und das war ein Versuch, da wird ja auch nicht drüber gesprochen. BDS ist ein Produkt der palästinensischen Zivilgesellschaft, weil sie gesagt haben, hier Aufstände machen, Intifada, bewaffneter Kampf à la Hamas, das bringt nichts. Wir nutzen ein altes historisches Zivilmittel, wir verweigern uns. Und das hat mit wir kaufen nicht bei Juden nun gar nichts zu tun, was uns Deutschen natürlich immer wieder um die Ohren gehauen wird. Wir wollen Waren aus besetzten Gebieten boykottieren und nicht Waren aus jüdischen Produktionsstätten. Das ist ein Irrwitz. So, die Heftigkeit resultiert daher, dass diese zionistische Mafia weltweit es geschafft hat, einfach die Politik zu infiltrieren. Wen laden wir denn ein zu einer Rede im Bundestag? Den Peres. Peres ist unter anderem auch ein Massenmörder gewesen. Das haben wissenschaftliche Untersuchungen gesagt. Wir haben nie definiert, für welches Israel treten wir überhaupt ein. Welches Israel ist denn das, mit dem wir solidarisch sein wollen? Das wird nicht diskutiert. Und wenn wir darauf hinweisen von der kritischen Solli-Bewegung, dann fühlt man sich natürlich ertappt, weil hier lauter Leichen im Keller liegen. Ich zitiere mal, sind wir für Israel unterwegs, dessen erster Staatschef David Ben-Gurion, 48, schon 1937 auf dem Internationalen Kongress der Zionisten gesagt hat, wir müssen die Araber vertreiben, und ihre Plätze einnehmen, weil sie plötzlich entdeckt haben, das Einwanderungsland, wo sie die Juden hin verbringen wollten, das ist ja gar nicht unbesiedelt. Ist es das Israel, was hier ein brutales Besatzungsregime in der Westbank aufgebaut hat und heute einen palästinensischen Staat faktisch unmöglich gemacht hat? Das ist ja nicht mal mehr ein Fleckerlteppich. Eine Mauer durch wichtige Gebiete gezogen hat, die palästinensische Dörfer, das eine Agrargesellschaft von ihren Ländereien abschneidet? Oder sind wir für ein Israel unterwegs, was uns immer verkauft wird als einzige Demokratie im Nahost im Vergleich zu den umliegenden Diktaturen in arabischen Staaten? Das wird nicht definiert. Das ist einfach so, das nenne ich Philosemitismus. Und dahinter verbirgt sich auch eine Form des Antisemitismus. Und dieser Moshe Zuckermann, und um mal aus seinem Buch zurückkommen, der zitiert, dass Antisemitismus-Vorwurf inzwischen ein Herrschaftsinstrument ist. Und das versuchen wir von der Solli-Bewegung zu enttarnen. Die Deutschen, die aber wenig Kenntnis haben über Fakten da unten, was da wirklich abgeht, wie das Unterdrückungssystem aussieht, die haben dann sozusagen ein schlechtes Gewissen, denn Gottes Willen, wir haben was falsch gemacht in der Geschichte, jetzt müssen wir einfach den Mund halten und müssen über die Menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsverletzungen, die Israel begeht, da ist eine Bedingungslosigkeitsdoktrin entstanden, durch dick und dünn mit Israel. So, und deswegen die heftige Reaktion, denke ich.
sobald man an Israel Kritik übt, wird einem ja eben diese Antisemitismushaltung vorgeworfen. Wohingegen, wenn ich an der Türkei Kritik übe oder an oder den USA und Trump oder am Viktor Orban in Ungarn, dann ist es ganz okay. Wo ist denn hier jetzt die Grenze? Ist es nur, weil das Juden sind? Ist es dann per se Kritik ist Antisemitismus oder wie?
Ich denke, das ist einmal unsere Geschichte, die uns da einholt, die nicht aufgearbeitete Geschichte. Und zum anderen, wenn ich Israel als Staat kritisiere, kann ich das doch genauso auf der gleichen Ebene. Ich muss natürlich argumentieren, ich muss Faktenlage gesichert haben und ich muss eine analytische Kritik machen, die hieb- und stichfest ist. Das kann ich zu Nordkorea, das kann ich zu Honduras, das kann ich auch zu Israel. Wenn ich jetzt sozusagen Israel kritisiere und spreche von den Juden, die diesen Staat, es ist ja ein jüdischer Staat, die ganze Machtelite ist rein jüdisch, da ist nicht ein Palästinenser beteiligt, also eine sehr große Zwitterstellung, spreche als die Juden, die diesen Staat leiten, dann denke ich, haben wir eine Grenze überschritten, nicht nur als Deutscher, sondern da verletze ich auch Grundregeln der sauberen wissenschaftlichen Argumentation. Es ist doch verrückt, dass aus jüdischer Feder inzwischen, kritischer jüdischer Feder, viele sind natürlich in der Diaspora, die gehen nicht mehr zurück nach Israel, weil das ein Staat ist, wo der Hass gepflegt wird. Wenn die wissenschaftliche Untersuchungen machen, ich zitiere mal den Ilan Pappe, den habe ich selber hier mehrfach nach München eingeladen, der hat vor einigen Jahren ein Buch rausgebracht, die ethnische Säuberung Palästinas. Wenn man sich den Fußnotenapparat hinten anschaut, das ist eines der fundiertesten wissenschaftlichen Werke. Der wird heute als Antisemit verschrien, was natürlich absurd ist, weil er Jude ist. So, der listet dezidiert auf, worin das Unrechtsregime Israels besteht. Das kann ich doch als Deutscher übernehmen. Ich kann mich doch auf solche wissenschaftlich soliden Quellen stützen und Israel kritisieren. Dass wir uns immer wieder auf Israel einschießen, gerade von deutscher Seite, wird uns ja auch vorgeworfen. Ich komme aus dem einen Weltbereich, ich war für viele Völker unterwegs, die drohten unterzugehen. Und ich sag mal, das hat natürlich auch mit unserer Geschichte zu tun, denn wir Deutschen haben eine Mitverantwortung für das, was da unten geschieht. Wir sind noch nie eingetreten, massiv für die Gründung eines palästinensischen Staates und haben den israelischen Politik-Establishment klar gesagt, wir können euch nicht unterstützen, wenn ihr das ständig hintertreibt. Wir reden immer nur vom, wir müssen den Staat Israel anerkennen. Wo hören wir denn in Deutschland in der Mainstream-Presse, Süddeutsche, mal wirklich, was da unten abgeht? Das wird ausgeblendet. Das, denke ich, macht es schwierig, sich in diesem Feld zu bewegen, ohne sich gleich, weil es kritisch ist, gegen den Staat Israel als Antisemitismus verdächtig zu machen. Das wird alles in einen Topf geworfen.
Trotzdem müssen wir uns informieren, damit wir ein differenziertes Bild bekommen. Und gerade kritische Veranstaltungen, ja, auch zur BDS-Kampagne, gehören einfach dazu, damit wir uns da ein Bild machen, korrekt, können. Würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, solche Veranstaltungen können aber auch beeinflussen und aufhetzen? Und wenn dem so ist, was rätst du uns dann, damit wir tatsächlich ein neutrales Bild bekommen?
Das ist ein guter Aspekt, den du vorbringst. Ich habe selber hier jahrzehntelang Veranstaltungen zu Nahost gemacht. Ich sage mal jetzt einfach ironisch, das musst du mir einfach abnehmen. Ich habe noch nie einen wirklichen, echten, waschechten Neonazi antisemitischer Prägung gehabt. Die würden wir sofort des Saales verweisen. Die hätten überhaupt gar keine Chance. Die treten auch nicht auf, weil die mit einer solchen filigranen Argumentation von uns überhaupt nichts anfangen können. Da haben die keinen historischen Hintergrund und da haben sie auch keine Argumentationsfähigkeit, die haben auch nichts gelesen. Wenn aber jetzt im Hintergrund Parolen kommen, wie manche wohl in bestimmten Diskussionen dann auch in der Öffentlichkeit gehört worden, dann würde ich sagen, dann haben wir es tatsächlich mit Antisemitismus zu tun. Aber meine These dazu ist, das würden auch Juden wie zum Beispiel der Verleger, der Rolf Verleger aus Lübeck sagen, wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren, Israel dazu bringen, endlich mal Frieden zu machen, dann haben wir es vielleicht nur noch mit dem Restbodensatz Antisemitismus zu tun, der nicht ausrottbar ist. Das sind 10, 15, 20%. Wir haben kein Antisemitismusproblem in Deutschland, sagen alle wissenschaftlichen Untersuchungen, aber das wird falsch verkauft. Ich nenne mal vielleicht noch ein, zwei Dinge, die wichtig wären. Also ich habe das Buch vom Moshe Zuckermann. Die Hörerinnen und Hörer sollen sich vielleicht einfach den Namen merken. Dann, es gibt ein wunderbares Buch, was mal wirklich erklärt, was ist denn BDS? Das ist im Zambon Verlag erschienen, Gewaltloser Kampf gegen die Israel-Apartheid. Einfach mal lesen, da sind die Dokumente drin. Dann Ilan Pappe habe ich genannt, die ethnische Säuberung Palästinas. Und dann jemand, der in Deutschland auch sehr bekritisch wird, die Tochter von dem ersten Vorsitzenden vom Zentralrat der Juden in Deutschland, die Evelyn Hecht-Galinsky, die hat ein Buch geschrieben vor 2 Jahren, das heißt Das 11. Gebot, Israel darf alles. Klartexte über Antisemitismus und Israelkritik.